Ich denke, dass wohl fast alle den Dr. Jakob Thiessen mittlerweile kennen. Ich möchte aber dennoch ein paar biografische Angaben über ihn mitteilen. Dr. Thiessen studierte an der STH Basel und schloss sein Studium im Jahr 1994 ab. Anschließend begann er mit dem Doktoralstudium und promovierte im Jahr 1998 ebenfalls an der STH im Fachbereich Neues Testament. Während dieser Zeit des Doktoralstudiums arbeitete er während 4 Jahren als Lehrassistent. Nach seiner Rückkehr 1998/99 zum Jahreswechsel nach Paraguay ist er seit Anfang des Jahres 2000 als Leiter der Bibelschule in Loma Plata tätig. Ein Detail dazu: in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium von Loma Plata bietet die Bibelschule seit dem Jahr 2002, also noch nicht zu lange, unter anderem ein Gymnasialprogramm mit Schwerpunkt Theologie und Gemeindepädagogik an, das neu aufgebaut wurde. Nun, Sie wissen, Dr. Thiessen ist designierter Nachfolger von Professor Külling. Das heißt, er wird nächstes Jahr, im Jahr 2004, nach dem Ausscheiden von Professor Külling, die Leitung der STH Basel in der Funktion des Rektors übernehmen. Ich persönlich weiß, weil ich den Dr. Thiessen recht gut kenne und zumal wir auch noch verwandt sind, dass es sein innigster Wunsch ist, dass diese Hochschule, die STH Basel, noch für viele junge Menschen, die sich für einen Dienst im Reich Gottes ausbilden lassen möchten, eine gute theologische Ausbildung anbietet. Dr. Thiessen ist Jahrgang 1964 in Paraguay, Südamerika, geboren. Er ist verheiratet und Vater von 2 Kindern. Das Thema, die Schriftstudie, die wir nachher von ihm hören werden, ist über den Text im Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 17. Das haben Sie auch in der Einladung gelesen, zu dem Schrifttext: Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Die Bedeutung der Jesusbitte für mein Leben. Es ist ja immer wieder wichtig, dass wir nicht nur über das Wort Gottes reden und dass wir auch bei Predigten, die wir hören, nicht nur beurteilen, ob sie jetzt gut oder schlecht waren, sondern das Wort Gottes muss zu uns persönlich reden. Das Wort Gottes soll uns prägen, uns verändern in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Leben. Ich denke, wir werden etwas darüber hören. Zunächst dürfen wir aber noch ein Musikstück hören mit Violine und Klavier, Variationen über ein Thema von Corelli. An der Violine Aloysia Dauer und am Klavier oder am Flügel Sebastian Nierö. Im Anschluss dann daran darf ich den Dr. Thiessen bitten.
Ich bin doch ein bisschen höher als mein Schwager. Aber er hat mir schon lange immer gesagt, groß sein und groß sind 2 Sachen. Also damit kann er sich trösten, mein Schwager Dieter Stark, der die Programmleitung heute Nachmittag macht. Liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde der STH Basel, es ist mir ein Vorrecht, aber auch eine ganz große Aufgabe, hier diesen Vortrag zu bringen und nicht nur das, sondern auch die zukünftige Aufgabe an der STH. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns weiterhin treu in den Gebeten unterstützen, auch den ganzen Wechsel, die Einführung, wenn Sie das Ganze in Ihren Gebeten unterstützen. Wir brauchen uns gegenseitig, damit wir auch weiterhin Gottes Reich durch eine bibeltreue Verkündigung bauen können. Und das ist mein innerster Wunsch, dass es so weitergeht, dass wir auch in Zukunft viele bibeltreue Gemeindearbeiter ausbilden, damit Gottes Reich nach Gottes Willen gebaut werden kann. Vielen Dank, wenn Sie da hinter uns stehen. Ich möchte Sie nun einladen, falls Sie können, zu einem Gebet aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Nachmittag. Ich danke dir durch Jesus Christus, dass wir erlöste Kinder Gottes sind, dass wir dir gehören dürfen. Und ich danke dir auch für die SDH Basel, für all das, was du an dieser Hochschule getan hast und tun wirst. Ich danke dir, Herr, für all die Besucher, die jetzt hier sind, und bitte dich um deinen reichen Segen, um viel Kraft und Weisheit, auch für diesen Vortrag, für die Einsegnungen. Segne diesen Nachmittag, nimm ihn in deine Hand. Amen. Vielen Dank. Das Thema: Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Den Text finden wir in Johannes 17, Vers 17. Johannes Evangelium 17, Vers 17. Ich werde diesen Text versuchen, im Rahmen der ganzen Bibel auszulegen, nicht so sehr im Rahmen des engeren Kontextes, aber ich möchte doch ein paar Verse aus dem Kontext lesen. Das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet, das Jesus betet vor seinem Sterben, das Jesus für seine Jünger betet. Aus Johannes 17 lese ich die Verse 14 bis 19. Johannes 17, die Verse 14 bis 19. Wo Jesus sagt zu seinem himmlischen Vater und zu unserem himmlischen Vater: Ich habe ihnen, den Jüngern, dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, habe ich auch sie gesandt in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Das Thema also: Heilige sie in der Wahrheit. Dazu habe ich folgende Schwerpunkte. Erstens: Was ist Wahrheit? Und zweitens: Wie können wir in der Wahrheit geheiligt werden? Und drittens: Welche Folgen ergeben sich daraus für unseren Auftrag? Wohl jeder aufrichtige Christ möchte ein Heiligungsleben führen. Mancher strengt sich sogar sehr an, um ein Heiligungsleben zu führen. Wenn wir aber uns nur anstrengen, vielleicht irgendwie das falsch verstehen, dann ist das nach der Bibel noch keine Garantie, dass wir auch im Sinn der Bibel in einem Heiligungsleben führen. Zu diesem Heiligungsleben in der Wahrheit gehört ohne Zweifel auch eine richtige Erkenntnis der Wahrheit. Und deswegen muss es auch unser Anliegen sein, dass wir diese Wahrheit richtig erkennen, dass wir in dieser Wahrheit, in dieser Erkenntnis der Wahrheit wachsen, damit wir auch zu einer gottgewollten Heiligung kommen können. Doch, was bedeutet es für uns, wenn Jesus sagt: Heilige sie in der Wahrheit? Was ist Wahrheit? Damit komme ich zum ersten Schwerpunkt: Was ist Wahrheit? Das griechische Wort für Wahrheit heißt Aletheia und bedeutet im wörtlichen Sinn so ungefähr das, was nicht verborgen ist. Was nicht verborgen ist, ist auch echt, ist aufrichtig, ist zuverlässig, ist ohne Schein, ohne Trug, ohne Irrtum. Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge, aber Lüge ist gleichzeitig Schein, Trug oder Irrtum. Auch das hebräische Wort geht in die ähnliche Richtung, das heißt emet und ist abgeleitet von einem Verb, das heißt fest sein, aman, verwandt mit dem Wort amen. Und emet bedeutet Festigkeit, Zuverlässigkeit, Standhaftigkeit, Beständigkeit, Treue. Die Bibel zeigt uns, dass wie Satan der Vater der Lüge ist, Gott die Quelle der Wahrheit ist. Alles, was von Gott kommt, ist Wahrheit. Gott selbst ist die Wahrheit. Und so lesen wir es in Psalm 111, Vers 7, die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Also was Gott ist, Gottes Wesen, Gottes Wort und sein Tun, das entspricht der Wahrheit. Liebt der Mensch nach dem Wort Gottes, da die Bibel Gottes Wort ist, entspricht sie ebenfalls der göttlichen Wahrheit. Wenn der Mensch nach diesem Maßstab lebt, dann, so zeigt uns das die Bibel, dann lebt er, der Mensch, in der Wahrheit. Die Wahrheit ist identisch mit der Wahrheit Gottes, so zeigt uns das Paulus, und entspricht dem in der Bibel geoffenbarten Willen Gottes. Die Wahrheit entspricht auch der Wirklichkeit, aber wir können nicht sagen, dass die Wirklichkeit auf dieser Erde ganz der Wahrheit Gottes entspricht, denn sie ist auch zum großen Teil durchdrungen von der Lüge Satans. In Bezug auf die Frage nach der Wahrheit und Irrtumslosigkeit der Bibel wird oft, auch von Evangelikalen, manchmal oft folgende Behauptung aufgestellt. Wie Jesus einerseits zugleich Gott und Mensch war, so habe die Schrift auch einen göttlichen und einen menschlichen Ursprung. Man spricht parallel zur Inkarnation, das heißt zur Fleischwerdung Jesu, spricht man von der Inverbation, von der Wortwerdung der Bibel. Und man hofft, man glaubt, dass man auf diese Art und Weise scheinbare Widersprüche zur Geschichte, zur Wissenschaft und so weiter theologisch begründen zu können. Das heißt, dass die Bibel, wenn sie Irrtümer enthält, darauf zurückzuführen ist, dass diese Irrtümer darauf zurückzuführen sind, dass die Bibel eben nicht nur Gottes Wort ist, sondern auch Menschenwort gleichzeitig. Und das würde heißen, dass wir in der Bibel trennen müssten zwischen göttlichen Teilen und menschlichen Teilen. Aber die Kirchengeschichte lehrt uns genau das Gegenteil über die Person Jesu Christi. Denn wir lernen ganz klar auch nach der Bibel, dass wir seine Persönlichkeit nicht trennen können in eine menschliche und eine göttliche. Denn Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Außerdem zeigt uns die Bibel sehr klar, dass Jesus auch als Mensch fehlerlos war. Also es ist unmöglich, damit Fehlerhaftigkeiten in der Bibel theologisch begründen zu wollen. Außerdem sehen wir in der Bibel, dass Heilstatsachen nicht zu trennen sind von geschichtlichen Tatsachen. Das bringt nur Schwierigkeiten mit sich. Manche Evangelikalen lehnen den Begriff Irrtumslosigkeit ab in Bezug auf die Bibel, weil sie sagen, dass das Wort wahr eben was anderes bedeutet als unser Wort irrtumslos. Wahr bedeutet in der Bibel so viel wie treu, zuverlässig oder vertrauenswürdig. Doch dem müssen wir antworten, dass die Aussagen der Schrift nur dann zuverlässig und für den Glauben relevant sind, wenn sie nicht nur eine erfundene oder eine geistliche Wahrheit offenbaren, sondern eine Wahrheit, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und so sehen wir es in der Bibel sehr klar, vor allem auch im alttestamentlichen Begriff Emet für Wahrheit oder Treue, dass man hier nach der Bibel Wahrheit und Wirklichkeit nicht trennen kann. So sagt Ahab zum Beispiel, der König Ahab zum Propheten Micha, dass er ihn verpflichten will, dass dieser ihm nichts sagt als nur die Wahrheit. Nur ein Beispiel herauszunehmen. Also die Wahrheit entspricht der Wirklichkeit. Denn Ahab will nichts anderes hören, als was mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Die Bibel ist für uns nur dann absolut zuverlässiges Wort Gottes, wenn wir vollkommen überzeugt sein können, dass zum Beispiel auch die historischen Berichte mit der Realität übereinstimmen. Und nicht nur irgendwelche geistliche Wahrheiten zum Ausdruck bringen. Wer geistliche Wahrheiten von den geschichtlichen Wahrheiten in der Bibel trennen will, der befindet sich nicht auf den eindeutigen Aussagen der Bibel,
sondern auf einem philosophischen Dualismus. Mit der Bibel kann man das nicht begründen. Unser Glaube hat nur dann eine feste Grundlage, wenn die biblischen Wahrheiten auch geschichtlichen Wahrheiten sind. Denn von diesen geschichtlichen Wahrheiten hängt unser Heil ab. Wenn wir die geschichtlichen Wahrheiten von den biblischen Wahrheiten trennen, dann nehmen wir uns den Boden weg von der Grundlage unseres Heils. Zu behaupten, die Bibel selbst lehre nicht ihre Unfehlbarkeit, das stimmt mit den Aussagen der Bibel nicht überein. Denn die Bibel betont nicht nur einmal, dass Gottes Wort wahrhaftig ist, dass es Wahrheit ist, und das heißt auch, dass sie geschichtliche Wahrheiten enthält, dass wir uns auch darauf verlassen können und dass wir uns 100% in jeder Hinsicht auf die Aussagen der Bibel verlassen können. Ich möchte nur ein paar Zitate bringen aus der Bibel. So lesen wir im Psalm 119, Vers 160, die Hauptsumme deines Wortes ist Wahrheit. Für Hauptsumme steht hier Rosch. Und gemeint ist nicht nur, also zum größten Teil ist die Bibel Wahrheit, sondern Luther übersetzt sich ja treffend, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Wenn wir jetzt den Kern der Bibel mal zusammenfassen würden, dann ist das Wahrheit. Das ist überhaupt das Hauptanliegen der Bibel, zu bezeugen, kann man sagen, dass sie die Wahrheit ist. Oder 2. Samuel 7, 17, deine Worte sind Wahrheit. Hier steht die durative Form, das heißt beständig. Oder Johannes 17, 17, dein Wort ist Wahrheit. Gemeint ist, das Wesen des Wortes Gottes ist Wahrheit. Deswegen fehlt hier offensichtlich im Griechischen der Artikel, weil die Wahrheit Gottes ja noch größer ist als die Bibel. Oder Psalm 12, Vers 7, die Aussprüche Jahwes sind reine Wahrheit wie Silber, am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt, damit vollkommen gereinigt. Psalm 119, Vers 140, dein Wort ist ganz durchläutert und dein Knecht hat es lieb. Oder Sprüche 30, Vers 5, jeder Ausspruch Gottes ist durchläutert. Es stimmt nicht mit den eindeutigen Aussagen der Bibel überein, wenn wir behaupten, die Bibel sei gleichzeitig Menschenwort und Gottes Wort. Denn obwohl die Bibel von Menschen aufgeschrieben wurde, so bezeugt sie doch immer wieder, dass die Bibel nicht Menschenwort ist, sondern Gottes Wort. Dass zum Beispiel die apostolische Verkündigung, die wir in der Schrift haben, nicht Menschenwort ist, sondern Gottes Wort. So sagt es zum Beispiel Paulus im 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Ich danke Gott, dass ihr unsere Verkündigung nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es wahrhaftig in Wahrheit ist, nämlich als Gottes Wort. Ebenso sagt Petrus, dass noch nie eine Prophetie, und damit bezieht er sich offenbar auf die ganze Bibel, dass noch nie eine Prophetie durch den Willen von Menschen emporgekommen, hervorgegangen ist, sondern getrieben durch den Heiligen Geist haben Menschen geredet im Auftrag Gottes. Also die Bibel bezeugt sehr deutlich, dass der ganze Inhalt auf Gott als Ursprung zurückgeht. Und so wird die Bibel auch zitiert, sie ist Gottes Wort und nicht Menschenwort. Wir können unmöglich teilen und sagen, hier ist die Bibel Menschenwort, dort ist sie Gottes Wort. In der Bibel wird gesagt, dass Gott nicht lügt. Viele meinen jetzt, es sei eine falsche Schlussfolgerung, davon auszugehen, dass das dann auch auf die Bibel zu beziehen ist. Aber wo sollte denn Gott sonst nicht lügen? Weil er ja zu uns durch die Bibel spricht. Für die Verfasser der Bibel ist auf jeden Fall klar, wenn Gott nicht lügt, dann lügt er nicht in seinem Wort. Und dann können wir uns 100% auf sein Wort verlassen. Mit der Frage der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit und Irrtumslosigkeit der Bibel stellt sich auch die Frage nach der Autorität der Bibel. Denn die Autorität der Bibel, die sie selbst beansprucht, setzt ihre Irrtumslosigkeit voraus. Ist die Bibel, geht sie auf Gott zurück, ist sie Gottes Wort, dann beinhaltet sie göttliche Autorität, wenn nicht, dann ist ihre Autorität nur menschliche. Das Nichtbefolgen der biblischen Weisungen zieht Gottes Gericht nach sich, nicht das Gericht von Menschen, sondern Gottes Gericht. Ist die Bibel nicht tatsächlich Gottes Wort, so haben solche Äußerungen nur menschliche Autorität und haben ihren Ursprung bei den Menschen, der sich über den anderen erhebt und ihn richtet. Ist aber die Bibel nicht ganz Gottes Wort, so muss der Mensch entscheiden, was in der Bibel Gottes Wort ist und was nicht. Und wenn wir entscheiden müssen, dann machen wir uns zu Richtern des Wortes Gottes und unterordnen uns nicht bedingungslos den eindeutigen Aussagen der Bibel. In Psalm 119, Vers 9 bis 11 lesen wir, Zitat, wodurch wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Die Antwort, wenn er sich an deine Worte hält. Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Damit sehen wir sehr klar, wer sich nach der Bibel richtet, der sündigt nicht gegen Gott. Was Sünde ist, wird mit der Bibel beurteilt. Und damit ist auch ganz klar, dass die Bibel absolut göttliche Autorität beinhaltet. Manchmal wird uns vorgeworfen, dann sagt man, ja, ihr habt einen papierenen Papst, den ihr anbietet. Doch, müssen wir klar sehen, die Bibel beansprucht nicht ihre eigene Autorität, sondern die Autorität Gottes. Und nicht der verfällt dem Götzendienst, wer die Bibel ernst nimmt, so lesen wir das in der Bibel, sondern wer die Bibel nicht ernst nimmt, der verfällt nach der Bibel dem Götzendienst. Damit ist die Bibel auch die Grundlage für unser Leben nach dem heiligen Willen Gottes. Und damit die Grundlage für ein Heiligungsleben. Doch nun zur Frage, wie können wir in der Wahrheit geheiligt werden? Der zweite Schwerpunkt. Wie können wir in der Wahrheit geheiligt werden? Das Wort heilig können wir auch wiedergeben mit ausgesondert für Gott. Ein geheiligtes Leben ist ein Leben nach dem Willen Gottes. Da der Wille Gottes aber in der Bibel offenbart worden ist, entspricht ein Heiligungsleben dem Leben, dem Maßstab der Bibel. Es gibt kein Heiligungsleben und damit auch kein vom Heiligen Geist erfülltes Leben, das sich nicht der Bibel im alltäglichen Leben unterordnet. Nochmals, es gibt kein Heiligungsleben und es gibt kein vom Heiligen Geist erfülltes Leben ohne die tägliche Unterordnung unter das Wort Gottes. Das Wort Gottes muss die Grundlage und der absolute Maßstab für die Ausrichtung unseres Denkens und unseres Handelns sein. Ein solches Leben entspricht dem Schöpfungsplan Gottes. Sünde dagegen ist Abweichung vom Plan Gottes und führt in die Gottesferne. Sünde heißt im Grundtext, im hebräischen und griechischen Grundtext, so viel wie Zielverfehlung. Alles, was vom Ziel Gottes für unser Leben abweicht, führt nicht zu einem Heiligungsleben, sondern zur Trennung von Gott. Zum Beispiel Lug, Trug, Vollbringen ist nach Jeremia 9 das Gegenteil einer wahrhaftigen Gotteserkenntnis und führt zum Gericht. Das heißt zum Beispiel in Bezug auf unsere Sexualität. Wir kommen dann zu einer Erfüllung und zu einem von Gott gewollten Heiligungsleben, wenn wir uns im Rahmen der Bibel aufhalten Und das heißt konkret, dass Homosexualität, Selbstbefriedigung, Geschlechtsverkehr vor oder außerhalb der Ehe und egoistische Triebentladung in der Ehe nicht zu einem von Gott gegebenen und erfüllten Leben führen können. In Bezug auf die Stellung von Mann und Frau bedeutet das für beide, dass sie da zu einem erfüllten Leben kommen können, wo Gott nach seiner Schöpfungsordnung auch einen Platz für sie vorgesehen hat. Die Bibel zeigt uns und die moderne Erfahrung zeigt uns auch sehr klar, dass es auch ein Scheinheiligungsleben führen kann, wohinter ein frommer Egoismus steckt. Aber auch der muss abgelegt werden, wenn wir nach der Wahrheit der Bibel geheiligt werden wollen, wenn wir nach der Wahrheit der Bibel im Heiligungsleben leben wollen. Und das heißt für uns konkret, dass wir aufrichtig, selbstkritisch, ehrlich, echt sein sollen und damit keine frommen Schauspieler. Wer so in der Heiligung lebt, der fügt sich von Herzen und damit von innen her dem Willen Gottes. Solche Unterordnung dem Willen Gottes gegenüber kommt nicht von selbst, leider können wir sagen. Kommt nicht von selbst. Jesus sagt uns das sehr klar in Johannes 3, Vers 19 zum Beispiel, dass die Menschen von Natur aus die Finsternis mehr lieben als die Wahrheit. Und dass sie nicht zum Licht kommen, dass Jesus Christus ist, damit, weil ihre Werke böse waren. Liebten sie das Licht weniger, liebten sie die Finsternis mehr als das Licht. Denn sonst würden ihre Werke ja aufgedeckt werden und sie würden erkennen, dass sie falsch liegen. So lesen wir schon in Jesaja 59, Zitat, Vers 4, 14 und 15 aus Jesaja 59. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt und niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil sind sie schwanger und gebären Verderben und das Recht ist zurückgewichen. Und die Gerechtigkeit hat sich entfernt, denn die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen und die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang. Die Wahrheit ist dahin und wer vom Bösen weicht, muss sich ausplündern lassen. Das alles sieht Jahwe und es missfällt ihm sehr, dass kein Recht vorhanden ist. Solche Menschen gehen nach 2. Thessalonicher 2, Vers 10, verloren, sie lassen sich vom Antichristen verführen, weil sie nicht der Wahrheit geglaubt haben. Wer aber die Wahrheit tun will, so sagt uns das Jesus in Johannes 3, der wird zum Licht kommen, der wird sein Herz offenbaren lassen im Licht Gottes und dieses Licht Gottes ist Jesus Christus. Und das heißt für uns, und dann gehen wir einen Schritt weiter, in der Wahrheit können wir nur dann leben, wenn wir mit Jesus leben. Denn er ist die Wahrheit. Jesus sagt auch, es ist unmöglich, das Gott anzubieten, ohne den Geist Gottes und ohne die Wahrheit. Gott sucht Menschen, die ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Die Wahrheit wird zum Synonym vom Evangelium. Das Evangelium entspricht der Wahrheit. Das Neue Testament sagt, dass Christen die Liebe der Wahrheit angenommen haben, dass sie der Wahrheit geglaubt haben, dass sie zum Glauben an die Wahrheit gekommen sind und dass sie dadurch gerettet werden und dadurch geheiligt werden, durch den Glauben an die Wahrheit. Das heißt mit anderen Worten, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir durch Jesus Christus, durch sein Erlösungswerk, Vergebung der Sünden empfangen dürfen, was wir brauchen, um ein Leben in der Wahrheit überhaupt leben zu können. Aber wenn wir dieses Geschenk Gottes, diese Vergebung im Glauben in Anspruch nehmen, dann verpflichten wir uns der biblischen Wahrheit gemäß zu leben. Jesus selbst sagt, ich heilige mich selbst für sie, damit sie geheiligt seien in Wahrheit. Weil wir von Natur aus nicht der Wahrheit Gottes gemäß leben, hat Jesus sein Leben, das er im Einklang mit dem Willen Gottes gelebt hat, für uns geweiht. damit auch wir Gott geweiht werden können. Und das geht, indem Jesus persönlich in mein Leben als Retter und Herrn kommt. Indem ich ihn aufnehme. Und an solche Menschen richtet Jesus sich und sagt in Johannes 8, Vers 31b und 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ein Leben im Einklang mit dem Willen Gottes allein führt zu einer tiefen Erfüllung, zu einer tiefen Befriedigung. Das ist natürlich ein Kampf, aber Jesus sagt, die Wahrheit wird euch freimachen. Wir sollten uns deswegen auch nicht aufregen, wenn uns ein Bruder oder eine Schwester anspricht und ermahnt und uns korrigiert. Wir sollten uns vielmehr offen und ehrlich prüfen mit der Bibel, ob das stimmt. Aber leider muss man sagen, hat man den Eindruck, dass heute viele Christen, selbst viele Christen, viel lieber der Lüge glauben als der Wahrheit Gottes. Wir suchen ein Heiligungsleben, aber ohne das tägliche Sterben mit Jesus der Sünde gegenüber. Und das ist nicht möglich. Man singt viel von Gott, man spricht viel von Gott, aber der Mensch steht doch im Zentrum. Und man wird ein Sklave seines frommen, egoistischen Strebens. Der Mensch möchte, manchmal der Christ, möchte sich durch den Geist Gottes selbst verwirklichen. So gibt es kein Leben in der Heiligung Gottes. Hauptsache, man fühlt sich gut, auch als Christ. Man ist nicht bereit, wirklich zu verzichten und mit Jesus täglich den Weg des Sterbens zu gehen. So gibt es kein Leben in der Heiligung. Nach der Bibel nicht. Und was ist, wenn die Gefühle versagen? Dann hat man plötzlich keine Grundlage mehr. Und schlussendlich ist Gott schuld, weil man ja ein ganz anderes Gottesverständnis hatte. Wenn man solche Leute anspricht, dann wird man als pharisäerisch oder gesetzlich abgestempelt. Und man merkt gar nicht, wie man ein Sklave seines Systems ist, weil man Angst hat, man würde seine angebliche Freiheit verlieren. Wir leben in einer Zeit, man kann sagen, sehr oft des religiösen Egoismus. Ich habe gelesen, dass in den USA zum Teil in einem Bereich, da in einer Ortschaft, da gibt es anscheinend mehr Ehescheidungen unter Christen als unter Nichtchristen. Und da frage ich mich, wieso, warum? Und ich denke, dass wir dann doch manchmal durch unsere Verkündigung, durch unsere einseitige Verkündigung der Liebe und Barmherzigkeit diesen frommen Egoismus unterstützen. Statt die Theologie des Kreuzes Christi ins Zentrum zu stellen. Jesus sagt, wer sein Leben nicht verliert, der kann nicht Frucht bringen. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der bringt viel Frucht. Ich komme zum dritten Punkt. Welche Folgen ergeben sich daraus für unseren Auftrag? Die Bibel zeigt sehr deutlich, dass in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu selbst viele Frommen, ich meine anscheinend Fromme, von der Wahrheit der Bibel abweichen werden und falschen Lehren nachlaufen werden. Es wird sogar so weit kommen, dass man meint, man diene Gott, wenn man die aus der Welt rottet, die sich eindeutig zu Jesus und zu seinem Wort halten. Und hier müssen wir sagen, dass die Bibelkritik in den letzten Jahren diesen Menschen alle Türen geöffnet hat. Denn was dem modernen, oder wir können heute sagen, dem postmodernen Menschen nicht passt, das kann man schnell dann als unecht erklären und umdeuten. Wer bibelkritischen Lehren glaubt, so zeigt uns das die Bibel, der hat keinen wirklichen Halt mehr in antichristlicher Zeit. Diejenigen dagegen, so sagt Paulus in 2. Thessalonicher 2, die die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, die werden bewahrt werden. Und an die richtet sich auch das Jesuswort. Die die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Und Jesus bittet den Vater, dass sie bewahrt werden. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr bewahrt werden. So bezeugt uns auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, sehr klar, dass in der antichristlichen Zeit das Entscheidende ist, dass wir uns zu Jesus und zu seinem Wort bezeugen. Denn diejenigen, die werden den Antichristen überwinden. Durch das Wort ihres Zeugnisses und durch das Blut Jesu. Offenbarung 20, Vers 4 lesen wir, dass sie, die Märtyrer, hingerichtet wurden aufgrund von ihrem Zeugnis zu Jesus und aufgrund des Wortes Gottes. Hier müssen wir sagen, dass die bibelkritische Theologie der letzten 200 Jahre vor allem die Türen geöffnet haben für diesen Weg als Abfall vom biblischen Christentum. Aber wir müssen leider auch feststellen, dass es viele gibt, die mit der kritischen Theologie, also theoretisch nicht mitmachen, die ein Heiligungsleben anstreben, die aber nicht bereit sind, sich täglich der Bibel zu unterordnen. Man betont ein Leben im Geist, aber man ist nicht bereit, sich im täglichen Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber zu beugen. Und deswegen möchte ich es nochmals betonen. Es gibt nach der Bibel keine Heiligung, die nicht das Wort Gottes in jeder Hinsicht ernst nimmt und die einen Umweg um Golgatha macht. Das gehört zusammen. Heiligung und Erweckung im biblischen Sinn gibt es nur da, wo die Bibel als autoritatives Wort Gottes ernst genommen wird, wo das Kreuz Christi im Zentrum der Verkündigung steht und das ganze Wort Gottes. Unsere entscheidende Aufgabe bleibt es deshalb, bis zur Wiederkunft Jesu Gottes fehlerloses Wort als Ganzes klar zu lehren und damit unter dem Wirken des Heiligen Geistes das Denken und das Handeln der Menschen im biblischen Sinn zu prägen. Im Zentrum dieser Verkündigung steht das Kreuz Christi und sein ganzes Erlösungswerk, nicht nur sein Tod, sondern auch seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und seine Wiederkunft. Paulus verkündigt, Zitat, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Kolosser 1, 27 und 28. Das ist ein wichtiges Anliegen des Apostels, dass wir mündig werden, erwachsene Christen, fest in der biblischen Lehre und im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. So können wir es auch nachlesen in Epheser 4, Vers 12 bis 14. Das Ziel der Verkündigung, dass wir alle hingelangen zur Einheit der Erkenntnis des Glaubens und des Sohnes Gottes. Achten wir darauf. Es steht nicht hier nicht eine Einheit im Gefühl, was heute leider allzu oft im Zentrum steht, sondern die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Diese Einheiten der Erkenntnis können wir dann fördern, wenn wir uns nicht scheuen, gerade in unserer Zeit, wo die gefühlsmäßige Einheit unter Christen oft viel wichtiger ist, als die Einheiten der biblischen Erkenntnis den ganzen Ratschluss Gottes deutlich verkündigen. Und das heißt für uns, dass Jesus Christus, sein Wort und die Wahrheit seines Wortes im Zentrum der Verkündigung stehen muss. Wenn wir das tun, dann werden wir auch biblische Werte vermitteln. Ist ganz wichtig. So zeigt uns das Paulus sehr klar in Epheser 4, 17 bis 24. Er sagt sogar, so habt ihr Christus nicht kennengelernt. Also wenn ihr falsch lebt, dann habt ihr Christus nicht wirklich richtig erkannt. Ihr habt Christus so erlebt und erkannt, dass ihr das alte Leben in der Unwahrhaftigkeit abgelegt habt und nun für Christus lebt und dem Willen Gottes gemäß. Wir sind also aufgefordert, aufzuzeigen, durch eine biblische Verkündigung aufzuzeigen, was es bedeutet, ein Leben nach dem heiligen Willen Gottes zu führen. Und wir, und damit schließe ich uns als Absolventen und Studenten auch der STA mit ein, wir sind aufgefordert, die ganzen Tiefen und Breiten der Bibel zu verkündigen und zu lehren. Deutlich und klar zu lehren. Und das heißt mit anderen Worten, unsere Predigten müssen zuerst Auslegungspredigten sein. Und das bedeutet konkret, dass der Inhalt meiner Predigt nicht schon klar sein darf, bevor ich überhaupt den passenden Text gefunden habe. Ich darf auch nicht meine Moralpredigt oder meine psychologische oder philosophische, sagen wir mal, einen Vortrag mit einer biblischen Predigt verwechseln. Nochmals, die Predigt muss Auslegungspredigt sein und soll die ganze Breite und Tiefe der biblischen Lehren umfassen. Wir sind als Hirten der Gemeinde eingesetzt. Und das heißt, wir müssen den Schafen, wenn wir so wollen, die Nahrung geben, die sie brauchen, um im geistlichen Leben zu wachsen, um stark zu werden, um fest zu werden. Aber wir müssen auch ein Werkzeug in die Hand geben, damit man das Falsche, das Widergöttliche, das Antigöttliche prüfen kann. Damit die Schafe nicht verführt werden durch eine falsche Lehre. Und nur ein solcher Mitarbeiter Gottes kann sich bewähren nach 2. Timotheus 2,15. Wie Paulus sagt, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Wer zu feige ist, Gottes Wort klar zu verkündigen, der stellt sich damit nicht als bewährten Mitarbeiter dar. Und damit haben wir eine ganz, ganz große Verantwortung. Gottes Wort zur Zeit und zu unserer Zeit zu lehren, wo es den Menschen passt und wo es ihnen nicht passt. Und nur dann können wir auch gerade in der antichristlichen Zeit Licht und Salz für diese Erde sein. Die Menschheit wird das brauchen, bis Jesus wiederkommt. Auch wenn sie es manchmal nicht wahrhaben wollen. Aber sie brauchen uns. Sie brauchen eine klare Verkündigung. Sie brauchen eine Verkündigung der biblischen Wahrheit. Ich komme zum Schluss und fasse ganz kurz zusammen. Die Wahrheit, von der Jesus spricht, entspricht dem offenbarten Willen Gottes. Wie Gott uns seinen heiligen Willen in der Bibel offenbart hat. Wir können in dieser Wahrheit nur dann leben, wenn wir durch Jesus Vergebung der Sünden empfangen haben. Wenn der Geist Gottes in unser Leben gekommen ist. Aber nun sind wir aufgefordert, uns ganz der Bibel im alltäglichen Leben zu unterordnen. Und es gibt ein Heiligungsleben nur dadurch, dass wir unseren Egoismus ablegen und bereit sind, uns der Bibel zu unterordnen. Als Verkündiger des Wortes Gottes sind wir aufgefordert, die ganzen Tiefen und Breiten der biblischen Wahrheit zu verkündigen, zu lehren, ob es den Menschen passt oder nicht. Denn sie brauchen das. Und sie werden es merken, wenn sie ehrlich sind. Sie brauchen das. Ich habe es immer wieder erlebt, dass die Leute sehr, sehr dankbar sind. Und sie haben mir auch in letzter Zeit immer wieder gesagt, bleibe bibeltreu. Das merken die Leute. Und sie sind dankbar, wenn wir ihnen Gottes Wort klar lehren. Wollen wir ehrlich sein, wollen wir uns aufrichtig unter dem Wort Gottes demütigen und Gott wird Gnade schenken. Ich möchte zum Schluss kurz beten. Großer Gott, heiliger Gott, du hast dein Bestes gegeben, damit wir ein Heiligungsleben führen können. Und wir wissen, dass es manchmal mangelhaft ist,
oft mangelhaft ist. Aber wir müssen uns ganz auf dich verlassen und du wirst Gnade schenken. Schenk uns Gnade, dass wir ehrlich vor dir sind, uns prüfen, damit dein heiliges Licht uns immer mehr durchleuchten kann und dass dein Wort uns durchdringen kann im Denken und im Tun. Segne uns darin. Im Namen Jesu. Amen.